Dieses Jahr wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Nicht bei uns in Deutschland, aber in verschiedenen anderen Ländern der Welt. Darunter in Tansania, Burundi und Nigeria. Länder, von denen man entweder kaum etwas mitbekommt oder man hört nur dann etwas von ihnen, wenn es um Anschläge, Entführungen oder Christenverfolgungen geht, wie in Nigeria. Das wollen wir ändern und stellen Ihnen die drei Länder und die dort anstehenden Wahlen näher vor. In Domradio weltweit in Zusammenarbeit mit dem katholischen Hilfswerk Kolping International. Ich bin Aurelia Rütters. Schön, dass Sie dabei sind. Tansania liegt im Osten Afrikas. Und wenn man Ostafrika hört, dann denken viele von uns erst einmal an Armut, Dürre und Hungersnot. Die Ernten im Osten des Kontinents sind durch Überflutungen und Dürren auch massiv bedroht. Außerdem vernichten Schädlinge und neue Krankheiten große Teile der Agrarproduktion. Auch in Tansania kämpfen die Kleinbauern gegen diese Folgen des Klimawandels. Aber es sind auch Erfolge zu verbuchen. Mit einfachsten Mitteln stemmen sich die tansanischen Landwirte gegen Ernteausfälle und versuchen sich mit neuen Strategien den klimatischen Veränderungen anzupassen.
Dicke Schmeißfliegen surren, die Morgensonne brennt durch die Palmblätter, Holzsplitter fliegen durch die Luft.
Wir brauchen diese zerkleinerten Baumstämme hier und außerdem trockenes sowie frisches Gras. Das stapeln wir immer abwechselnd mit Tierdung, Kuhurin, Asche und Wasser.
Mit beiden Händen umklammert Kleinbauer Jamhuri seine Machete und drischt damit beharrlich auf den Baumstamm vor ihm auf dem Boden ein. Am frühen Vormittag hat sich der Tansanier mit Nachbarn auf seiner Bananenplantage versammelt. Gemeinsam wollen die Männer und Frauen einen Komposthaufen bauen. Dafür haben sie zuvor ein Feld abgesteckt, etwa so groß wie ein Kleinwagen. Darauf schichten die Landwirte die Bioabfälle bis in 2,5 Meter Höhe. So haben sie es gelernt von Geraldine Muschema. Die junge Agrarwissenschaftlerin ist wieder einmal zu Besuch bei den Kleinbauern im Kagera-Distrikt im Nordwesten Tansanias.
Zwei Monate braucht es etwa, bis das Material zerfallen und zersetzt ist und als Kompost genutzt werden kann. Man kann ihn für die Bananenpflanzen, für den Kaffee und für alle anderen Früchte nutzen. Der Kompost liefert wichtige Nährstoffe und bietet Schutz während der langen Trockenzeiten, denn er speichert die Feuchtigkeit im Boden.
Erklärt die Beraterin der Hilfsorganisation Kolping International. Sie ist vor Ort, um den kleinen Bauern weitere Tipps zu geben, wie sie ihre Pflanzen vor langanhaltender Dürre schützen können. Und diese Hinweise sind kostbar, können sie doch ganze Ernten retten. Denn die sind auch hier am Viktoriasee, nahe der Grenze zu Uganda, bedroht vom Klimawandel. Der sorgt dafür, dass der bislang stabile Kreislauf von Regen- und Trockenzeiten empfindlich gestört ist. Ein Trend, den Wissenschaftler Steven Murumba vom Institut für Landwirtschaft im wenige Kilometer entfernten Maruku seit mehr als 10 Jahren dokumentiert.
Eigentlich wissen die Bauern, wann die Zeit gekommen ist, das Feld zu bestellen oder wann die Saison für die Aussaat beginnt. Eigentlich. Denn bisher konnten sie sich auf ihr Wissen verlassen, wann die Regenzeit kommt. Doch jetzt können sie sich nicht mehr sicher sein. Der Kalender der Landwirte hat sich komplett verändert, weil der Verlauf der Regenzeit sich verschoben hat.
Und das ist nur ein Problem, mit dem die Bauern Tansanias als Folge der globalen Erwärmung kämpfen müssen. Mitten im Feld steht der Agrarwissenschaftler Oyster Chumbusho und deutet über seinem Kopf auf die geöffnete Blüte einer Bananenstaude. Die grünen Früchte der Staude sind mickrig klein und braun-gelb rollen sich die Blätter der Pflanze Richtung Erdboden. Eine Krankheit, die Wissenschaftler ebenfalls auf den Klimawandel zurückführen. Chumbusho kennt jedoch einfache Mittel, um die Krankheitserreger zu stoppen.
Zum einen müssen sie, wenn die Bananenpflanze blüht, den weiblichen Teil der Blüte entfernen. Denn so können die Bienen daran gehindert werden, den infizierten Nektar einer erkrankten Pflanze an eine gesunde zu übertragen.
Außerdem sollen die Landwirte ihre Macheten nach dem Abschlagen desinfizieren, bevor sie den Gehölzschnitt an der nächsten Pflanze ansetzen. Einfache Regeln, die versammelte Bauernschaft mit Kopfnicken kommentiert. Die Gruppe ist dankbar für jede Hilfe, entwickelt aber auch Eigeninitiative, um dem Hunger zu entkommen. Und so beratschlagen sie nach der Schulung mit dem Agrarexperten eine neue Einkommensquelle. Die Idee? Die Kleinbauern wollen sich Hühner anschaffen. Denn damit hätten sie, weitestgehend unabhängig von klimatischen Veränderungen, eine Ware zum Verkauf auf dem Wochenmarkt und etwas für den eigenen Kochtopf.
Tansanias Bauern stemmen sich gegen den Klimawandel und seine Folgen. Denn Dürre, Überschwemmungen und Schädlinge erschweren den Landwirten immer wieder das Leben und sorgen damit für eine noch weiter erhöhte Zahl an Hungernden. Eine Reportage war das von Stefanie Gebert. Tansania im Osten Afrikas zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Dementsprechend wichtig ist es für den Staat auch, wer voraussichtlich im Oktober für die nächsten 5 Jahre zum Präsidenten gewählt wird. Die ersten freien Wahlen, die unter dem Mehrparteiensystem durchgeführt wurden, waren 1995. Damals stand der Vorwurf massiver Wahlfälschung im Raum. Wie das heute ist, also 20 Jahre später, und wie überhaupt die Situation in dem Land einzuschätzen ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Afrika-Referenten von Kolping International, Volker Greulich. Er hat selbst 6 Jahre in Tansania gelebt und ist auch mit einer Tansanierin verheiratet und jetzt hier im Studio. Einen schönen guten Tag, Herr Greulich.
Guten Tag.
Fast die Hälfte der Bevölkerung Tansanias ist unter 15 Jahre alt. Das liegt an der verbreiteten Armut, der hohen Sterblichkeitsrate und der ebenfalls hohen Geburtenrate. Sind das auch die Hauptprobleme des Landes?
Armut auf jeden Fall, wobei das Bild ist nicht so einheitlich, wie die Statistiken das zeigen. Also Tansania ist eines der ärmsten Länder der Welt, hat aber in den letzten 10 Jahren durchaus einen spürbaren Wirtschaftsaufschwung erlebt. Am stärksten in der Hauptstadt, generell gibt es ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Aber Sie sehen zum Beispiel in Tansania viele Leute, auch Mittelschicht, untere Mittelschicht, die mit modernen Smartphones rumlaufen. Tansania hat die höchste Handydichte in Ostafrika. Sie haben in Dar es Salaam und Städten wie Arusha haben sie Supermärkte, wo sie auch westliche Produkte kaufen können. Und es gibt eine wachsende Mittelschicht, die sich das leisten kann. Wenn Sie aufs Land fahren, in die Dörfer, da leben die Leute in der Tat auf relativ niedrigem Niveau. Im Regelfall, wenn es genug regnet, gibt es aber zumindest genug zu essen, weil etwa 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft sind und im Regelfall auch ihr eigenes Land bearbeiten.
In Tansania, da werden fast 130 verschiedene Sprachen gesprochen und es gibt auch zig verschiedene Volksgruppen. Wie muss man sich denn das Leben dann dort vorstellen mit dem Hintergrund?
Also im Gegensatz zu den meisten anderen afrikanischen Staaten spielen ethnische Unterschiede so gut wie keine Rolle. Auch mit der Sprache, klar. Jede Volksgruppe hat die eigene Sprache und wenn meine Frau zu Hause ist, spricht sie mit ihren Verwandten Kipare, aber praktisch jeder Tansanier spricht Kiswahili. Das ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Staaten. Es gibt in Tansania eine echte nationale Sprache, die weit über 90% der Bevölkerung sprechen, was ein großer Faktor zur Schaffung der nationalen Einheit war. Wenn es überhaupt eine Sollbruchstelle gibt, liegt die nicht zwischen Ethnien. Das liegt auch daran, dass selbst die größten Ethnien relativ klein sind und also keine Ethnie wirklich dominiert, sondern die Sollbruchstelle verläuft zwischen Religionen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Spannungen zwischen Christen und Muslimen gegeben. Und das muss sensibel gehandhabt werden, weil da durchaus auch in der Vergangenheit auch schon Gewalttaten vollbracht worden sind, vor allen Dingen durch junge muslimische Eiferer gegenüber Christen.
Und wie müssen wir uns die politische Situation in dem Land vorstellen?
Seit der Unabhängigkeit 1961 regiert die Regierungspartei, die CCM, Chama cha Mapinduzi. Bis 1995 war Tansania ein Parteienstaat. 1995 wurden zum ersten Mal Mehrparteienwahlen eingeführt, aber die CCM hat die alle haushoch gewonnen. Aus eigener Erfahrung glaube ich auch, dass bis jetzt es nicht nötig gewesen ist, wirklich groß die Wahlen zu fälschen, weil die Partei, also Tansania haben, glaube ich, in der Vergangenheit immer sehr stark nach dem Motto gewählt, besser den Teufel, den wir kennen. Man war jetzt nicht so unzufrieden mit der Regierungspartei, dass man sie unbedingt hätte abwählen müssen, zumal die durchaus sehr gesunde und realistische Haltung da besteht, dass auch die Oppositionsparteien letztlich nur an die Regierung wollen, damit sie die Fleischtöpfe besser verteilen können. Insofern gab es auch immer eine gesunde Skepsis. Dieses Jahr könnte allerdings aufgrund der wachsenden Unzufriedenheit mit der CCM zum ersten Mal spannend werden, wenn die Wahlen wirklich frei und fair abgehen.
Sie haben mir angesprochen, dass Sie meinen, dass Wahlfälschung eigentlich sich gar nicht lohnt. Also kann ich jetzt von fairen Wahlen in Tansania ausgehen?
In der Vergangenheit glaube ich schon, dass, also selbst wenn da und dort ein bisschen geschoben worden ist, vor allen Dingen bei Parlamentswahlen, die immer zeitgleich stattfinden, da kann es schon sein, dass ein Parlamentskandidat der CCM, der Regierungspartei, dann vielleicht auch mal den Anreiz hatte, nachzuhelfen, um einen knappen Wahlausgang für sich zu entscheiden. Aber die Präsidentenwahlen sind eigentlich immer so klar verlaufen, dass man sagen muss, man kann auch davon ausgehen, dass es die Mehrheit der Bevölkerung ist. Man muss eines wissen, im Gegensatz praktisch zu allen Nachbarstaaten hat Tansania nie wirklich politische Gewalt erlebt. Es hat keinen Bürgerkrieg gegeben. gegeben, es hat keinen Militärputsch gegeben, es hat keine wirklich großen Unruhen gegeben. Die Leute wissen den Frieden sehr zu schätzen und von daher gab es auch immer eine gewisse Abneigung gegenüber politischen Experimenten. Das habe ich ganz massiv bei der ersten Wahl 1995 erlebt, wo der Oppositionskandidat nicht deshalb verloren hat, weil die Wahlen gefälscht worden sind, sondern weil er vor der Wahl angekündigt hat, dass er danach mit der Partei abrechnen würde, mit der Regierungspartei abrechnen würde. Und sowas mögen Tansania überhaupt nicht. Die wollen Ruhe und Frieden. Deshalb hat es in der Vergangenheit eigentlich immer auch ein Votum für Stabilität gegeben. Mittlerweile, so in den letzten 5 bis 10 Jahren, ist aber durchaus auch die Unzufriedenheit, gerade wegen Korruption, mit der Regierungspartei gewachsen. Und es hat sich schon bei den letzten Wahlen mit der Chadema, der wichtigsten Oppositionspartei auf dem Festland, durchaus eine ernstzunehmende Kraft heraus entwickelt. Und es hat bereits bei den letzten Wahlen hat Chadema vor allen Dingen in den Städten sehr viele Parlamentsmandate geholt. Und ich habe gestern mit meinen tansanischen Kollegen gesprochen. Die gehen eigentlich schon davon aus, wenn die CCM einen einigermaßen populären Kandidaten aufstellt, dass der auch gewinnt, dass es aber im Parlament knapp werden könnte.
Was hätte das für Folgen? Also wenn das jetzt so ausgeht, wie Sie vermuten, was würde das ändern vielleicht oder bleibt dann alles beim Alten in Tansania?
Sowohl als auch. Also ich glaube, es würde keine grundsätzlichen Änderungen geben. Das System würde bleiben. Es hat wohl jeder Präsident bis jetzt seine eigenen Schwerpunkte gesetzt. Also der gegenwärtige Präsident hat sicherlich zum Beispiel mehr als seine Vorgänger in Infrastruktur investiert. Es ist in den letzten Jahren unheimlich viel gemacht worden im Bereich Infrastruktur. Andererseits hat auch das Gerede über Korruption deutlich zugenommen. Insofern gibt es sicherlich schon, wenn man ins Detail guckt, Unterschiede. Aber wenn ein Präsident der CCM gewinnen würde, ein Kandidat der CCM Präsident werden würde, würde sich nichts grundlegend ändern. Bei Oppositionskandidaten kann man das nicht wirklich sagen, weil ja, man wirklich ja keine Erfahrung bis jetzt damit hat, wie die dann wirklich, wenn sie die Macht in Tansania hätten, regieren würden.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. In Tansania wird voraussichtlich im Oktober dieses Jahres gewählt. Darüber gesprochen habe ich mit dem Afrika-Referenten bei Kolping International, Volker Greulich. Mit ihm blicke ich in dieser Sendung auch auf die Wahlen in Burundi und Nigeria. Aber bevor es soweit ist, wollen wir mehr über die Arbeit des Kolping-Werks in Tansania erfahren. Gleich hier in Domradio weltweit. Also dranbleiben. Organic Farming, organischer Landbau. Kolping Tansania setzt schon seit einiger Zeit auf diese Form des Agrarwirtschaftens, der Umwelt zuliebe, aber auch den Menschen. Denn wer nachhaltig anbaut und erntet, erhöht die Erträge und findet am Ende zu einem besseren und selbstbestimmteren Leben. Das jedenfalls lehrt die Erfahrung. Aber was heißt eigentlich organischer Anbau? Pia Klinkhammer hat sich das mal erklären lassen.
Farmers can afford animal manure through keeping livestock. We need the biomass.
Die Bauern nutzen Pflanzen, mit denen sie eine gute Biomasse erzielen können. Mit dieser Biomasse wiederum lässt sich ein guter organischer Dünger erzeugen, sodass die Bauern keine zusätzlichen Chemikalien brauchen.
Justad Shambusho, Leiter des Landwirtschaftsprogramms von Kolping Tansania. Der organische Dünger spielt eine Schlüsselrolle, denn er lässt Getreide, Bananen und Kaffee besser wachsen, ohne die heimischen Böden kaputt zu machen. Die Bauern können diesen Dünger mit Hilfe von Kompostierung herstellen und mit Hilfe von Kolping.
Wir legen Zielvorgaben fest, auch was das Vieh anbelangt. Wie viele Kühe haben wir? Wie viele Kälber können wir züchten? Wie viele Ziegen stehen zur Verfügung? Wie viel Mist für unseren Kompost liefern unsere Tiere? Genug? Wenn die Bauern dann beginnen zu kompostieren, stehen wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir zeigen, wie man am besten vorgeht. Wir begehen die Felder.
Und dann, erzählt Shumbusho, setzen die Kolping-Experten sich mit den Bauern zusammen und entwickeln gemeinsam mit ihnen Anbaupläne. Darin werden verschiedene Bereiche auf dem Feld festgelegt.
Wo ist es am günstigsten, Bananen zu pflanzen, wo Kaffee, wo Süßkartoffeln und so weiter. Dann reden wir über die richtige Reihenfolge. Womit soll man anfangen? Bananen sind ganzjährige Pflanzen, wohingegen Süßkartoffeln zum Beispiel zu bestimmten Zeiten angebaut und geerntet werden. Aus diesen Gegebenheiten muss man natürlich die richtigen Schlüsse ziehen. Und so entwickeln wir einen Anbaukalender.
Der gilt für Bananen, Kaffee und Co., aber eben nicht nur.
Außerdem haben wir unsere alten Pflanzen wiederentdeckt und sie wieder in unsere Speisepläne eingebaut. Und das hat die Ernährungsgewohnheiten der Menschen verbessert. Aber nicht nur das. Die Traditionsfrüchte lassen sich auch wieder auf dem Markt verkaufen und bringen den Bauern zusätzliches Geld.
Um die Bauern noch weiter zu motivieren, schauen sich die Kolping-Leute gemeinsam mit ihnen die Ergebnisse ihrer Arbeit an, besprechen Schwierigkeiten und begutachten die Fortschritte. Diese Begegnungen sind sehr wichtig, weil sie Austausch bringen. Dieser Austausch wiederum bringt reiche Frucht, sagt Shumbusho. Das war nicht immer so.
When we started the organic farming, farmers were really food insecure.
Als wir mit dem organischen Anbau angefangen haben, waren die Bauern noch sehr verunsichert. Sie hatten nicht genug zu essen, und zwar was die Qualität anbelangt, nicht die Menge. Sie waren nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt, nicht mit Proteinen, nicht mit Kohlenhydraten, nicht mit Vitaminen. Aber jetzt läuft alles besser. Wir haben uns um die Bananen gekümmert. Und siehe da, die Bananen gedeihen gut. Sie bringen viel mehr Ertrag als vorher. Und das ohne der Umwelt zu schaden.
Der organische Anbau kommt aber nicht nur der Umwelt zugute. Er hat auch das Leben der Menschen verändert. Zum Besseren.
Much progress is now seen with the farmers.
Die Bauern erleben diesen deutlichen Fortschritt ganz konkret. Manche von ihnen haben ihre Häuser renovieren können. Es gibt mehr und bessere Schulen für die Kinder. Außerdem hat sich die Gesundheit der Leute allgemein verbessert. Seuchen haben abgenommen, vor allem die, die mit schlechter Ernährung zusammenhängen. Man kann das ganz leicht sehen. Die Leute sind glücklicher und gesünder.
People are happy, they are healthier as if you compare to the situation before.
Organic Farming, also organischer Landbau. Pierre Klinkhammer hat uns das Projekt von Kolping Tansania vorgestellt. Das Kolping-Werk ist weltweit aktiv, auch in Tansania in Ostafrika. Das haben Sie vielleicht eben schon gehört hier in Domradio weltweit. Da haben wir Ihnen Organic Farming vorgestellt, ein Kolping-Projekt zur Selbsthilfe für die Bauern in Tansania. Aber es gibt auch Kolping-Projekte, bei denen Hilfe von außen kommt, zum Beispiel von interessierten Jugendlichen aus Deutschland. Der 18-jährige Simon war in einem Workcamp der Jugendgemeinschaftsdienste von Kolping in Tansania. Und dort hat er neben den typischen Sehenswürdigkeiten wie dem Serengeti-Park oder dem Kilimandscharo auch die Menschen und ihre tägliche Arbeit kennengelernt.
Hier ist so ein kleines Tümpelchen und ein Stepper-ähnliches Gerät steht davor mit Schlauch verbunden und jeder darf einmal sich sportlich betätigen und Wasser für die Pflanzen im Step-Vorgang besorgen.
Simon tritt ordentlich auf die Stufen. Bei jedem seiner Schritte wird Wasser über einen Schlauch in die wenige Meter entfernte Sprenkelanlage für eine Pinienschonung gepumpt. Der 18-Jährige steht mit anderen Jugendlichen mitten im Urwald von Tansania. Nun soll die Gruppe den Kleinbauern vor Ort beim Bewässern ihrer Pinien helfen. Sind sie ausgewachsen, spenden sie anderen Pflanzen, wie etwa den Bananenstauden Schatten, und helfen so im Kampf gegen die Dürre in der Region.
Zeit wird es dann doch auch anstrengend. Aber ich darf mich hier ja nicht blamieren, deshalb mache ich einfach weiter.
Eigentlich lebt Simon im hessischen Bad Kreuznach. Dort hat er vor kurzem sein Abitur gemacht. Demnächst wird er in Frankfurt am Main Wirtschaftswissenschaften studieren. Vorher will er noch etwas von der Welt sehen. Und weil sein bester Schulfreund aus Afrika stammt und schon so viel von seiner Heimat erzählt hat, interessiert sich Simon für den Kontinent. Er buchte das Workcamp der Jugendgemeinschaftsdienste von Kolping in Ostafrika. Im September war es soweit. Per Flug ging es zunächst nach Uganda. Wie der Abiturient haben sich insgesamt 9 andere junge Menschen aus der ganzen Bundesrepublik für das Workcamp angemeldet. Für die 4 Wochen in Tansania zahlen sie jeweils rund 1200 Euro. Inbegriffen sind Verpflegung und Anreise. Die geht nach dem Flug mit dem Bus weiter, von Kampala über die Grenze nach Tansania. Mit dabei ist auch Jana. Die 24-Jährige studiert Germanistik und Anglistik in Bonn. Gerne würde sie später mal für eine Hilfsorganisation arbeiten und gegen Hunger oder den Analphabetismus kämpfen. Einen ersten Eindruck von der Entwicklungshilfe will sich Jana jetzt im Workcamp in Tansania machen. Kurz vor der Abreise malt sich die Studentin aus, wie es wohl sein wird, als Europäerin in einem afrikanischen Land unterwegs zu sein.
Also ich denke, dass erstmal natürlich die landschaftlichen Eindrücke zählen, aber man vorher Gedanken schon gemacht hat über die Hautfarbe, dass man ja doch dann ein bisschen raussteht als Weißer. Ja, da bin ich gespannt, wie das abläuft.
Tatsächlich erregt die Gruppe in den tansanischen Dörfern die Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Denn in der Kagera-Region, nahe der ugandischen Grenze, sind selten Touristen unterwegs. Darum ist die Ankunft der Deutschen jedes Mal ein Ereignis. Ihren schweren Jeeps laufen die Kinder hinterher, winken und rufen immer wieder das Wort Musungu, was so viel heißt wie großer, reicher, weißer. Auch gebettelt wird gelegentlich. Jana musste sich daran erst gewöhnen.
Also das war schon sehr komisch im ersten Moment. Am Anfang war es noch ganz faszinierend, weil wir doch echt so besonders dann auch waren, aber man wollte das dann auch irgendwann einfach nicht mehr. Weil es unangenehm war, weil man eben sowieso schon aus der Masse heraussticht durch seine Hautfarbe und dann auch noch diese Aufmerksamkeit von den Kindern kriegt. Das war dann doch schon anstrengend.
Nach 4 Tagen auf dem Feld, in denen Simon und Jana mit den anderen bewässert, Tomatensetzlinge gepflanzt und Feldboden gelockert haben, die nächste Station. Die deutsche Gruppe ist nun in der Grundschule von Bukoba im Einsatz, die Stadt mit rund 90.000 Einwohnern. Dort soll sie eigentlich ein bisschen Englisch oder Mathematik unterrichten, aber Simon hat entdeckt, dass er die Klasse mit etwa 50 Schülern kaum alleine bändigen kann. Darum hat er sie jetzt zum Singen animiert.
Macht total Spaß, weil die einfach total drauf haben und so hier mit ihren Stöcken, die sie irgendwo aus dem Wald holen, auf die Holztische schlagen und den Beat angeben und die anderen dann sofort einsteigen, wenn einer anfängt zu singen und richtig Spaß an der Sache haben.
Die Afrikaner, die den Rhythmus im Blut haben, für die deutsche Gruppe hat sich dieses Klischee im Laufe der 4 Wochen in Ostafrika durchaus bestätigt. Ob in der Schule, beim sonntäglichen Kirchgang oder bei den Kleinbauern auf dem Feld, überall wurde gesungen und getanzt, erzählen die Nachwuchslehrer. Und noch ein Vorurteil hat sich bewahrheitet.
Also das Zeitmanagement der Tansanier war sehr negativ überraschend, weil man wirklich einfach 1,5 Stunden lang sitzen gelassen wurde und man auf irgendwas gewartet hat. Und damit hat man zwar gerechnet, aber man hat nicht damit gerechnet, dass es einen so nervt.
Diese relaxte Grundstimmung ist auf jeden Fall da. Auf den Feldern oder neben ihren Motorrädern liegen alle neben der Straße und schlafen. Ich kann mir gemütlichere und leisere Plätze zum Schlafen vorstellen. Auch, dass wir hier 4 Stunden zu spät kommen, hat auch keinen gestört.
Dass die Teilnehmer Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen, ist durchaus gewollt, erklärt Father David. Der katholische Priester ist Leiter der Hilfsorganisation Kolping International in Tansania und hat den Austausch mit initiiert. Es geht ihm nicht ums Weltverbessern, sondern vor allem darum, den jungen Europäern den Alltag in Tansania zu zeigen und so mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Indem sie miteinander arbeiten, begegnen sich Deutsche und Tansanier hier auf Augenhöhe. Und die Deutschen überweisen nicht einfach nur ihre Spenden. Das Ganze ist als konstanter Austausch auch zwischen den jungen Menschen gedacht. Ein Austausch von Ideen, Mentalitäten und Kulturen.
Insgesamt haben Jana und Simon mit der Gruppe 3 Wochen vor Ort in Bukoba verbracht. Abschließend ging es für alle noch in den Serengeti-Park. Und zurück am Flughafen von Kampala ziehen die beiden ihr Fazit über ihre Reise und die Menschen in Tansania.
Interessant fand ich vor allem, welche Vorurteile sie über Europa hatten und dass sie uns so viele Fragen gestellt haben. Sie wollten wissen, wie wir diese Reise finanzieren könnten, wenn wir denn Studenten seien, und fanden es ganz erstaunlich, dass die Jugendlichen in Europa auch arbeiten müssen und das nicht vom Staat geschenkt bekommen, solche Reisen.
Also ich glaube schon, dass man bei einigen Sachen die Augen so ein bisschen öffnen konnte, auch einfach wie es in Deutschland läuft und zu zeigen, wie es auch anders sein kann. Man konnte jetzt nicht unbedingt als Weltverbesserer da hingehen und irgendwie große Veränderungen vollziehen, aber für mich hat sich das Worldcamp schon gelohnt, würde ich sagen. Wir haben viel gesehen und viele Projekte kennengelernt.
Jana und Simon haben die ostafrikanische Kultur in Tansania in einem Workcamp kennengelernt. Stefanie Gebert hat sie dabei begleitet. Sie hören Domradio weltweit. Wir blicken jetzt auf das ärmste Land der Welt laut dem Welthungerindex 2014. Auf Burundi, der ostafrikanische Staat, ist gerade einmal so groß wie Brandenburg, aber dicht besiedelt mit gut 10 Millionen Einwohnern. Mehr als 80% der Burundis sind von der Landwirtschaft abhängig. Landmangel, die hohe Bevölkerungsdichte, aber auch die Folgen des langen Bürgerkriegs sind 3 der Gründe für die extreme Armut im Land. Und dazu nun der Afrika-Referent Volker Greulich von Kolping International. Herr Greulich, das ärmste Land der Welt, ist die hohe Bevölkerungsdichte tatsächlich auch der Hauptgrund für diesen traurigen Titel, sage ich mal?
Nein, das ist ein Grund. Es gibt andere. Das eine ist die Binnenlage. Burundi ist ein Binnenland ohne direkten Zugang zum Meer. Aber vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass Burundi zwischen 1989, 90 und 2005 einen mörderischen Bürgerkrieg durchlebt hat, der wirklich schwere Verwüstungen angerichtet hat. Ich erinnere mich an meine erste Dienstreise 2008. Ich habe mich gefragt, wo sind die Tiere? Überall in Afrika kommen einem Heerscharen von Ziegen und Schafen und Kühen entgegen. Damals war das Land im wahrsten Wort leergefressen, weil die kriegsführenden Parteien den Bauern schlicht und ergreifend das Vieh geklaut haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es hat auch viele Tote gegeben, viele Zerstörungen. Und der Bürgerkrieg hat sicherlich das Land sehr beeinträchtigt. Die hohe Bevölkerungsrate spielt eine Rolle, das ist ganz klar. Man muss sich das mal klar machen, dass Burundi dichter besiedelt ist als die Bundesrepublik. Aber bei uns leben 90% der Bevölkerung in Städten, in Burundi leben 90% der Bevölkerung auf dem Land. Die Feldgrößen sind zum Teil einfach nur lächerlich, also wirklich sehr klein. Das Land wird sehr intensiv genutzt, dadurch nimmt die Bodenfruchtbarkeit ab. Bauern haben sehr wenig Kapital für Investitionen. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das Problem ist, dass eben sehr viele Kombattanten der Bürgerkriegsparteien danach, nach dem Bürgerkrieg, keinen Job gefunden haben. Es gibt auch immer noch Unsicherheit. Es gibt Rebellengruppen, die in Kongo geflüchtet sind und immer periodisch, ich glaube selbst letzte Woche nochmal, da Unruhe stiften. Also es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die dazu geführt haben, dass Burundi in der Tat sicherlich eines der ärmsten Länder der Welt ist.
Also ist auch noch heute viel davon zu spüren, obwohl der Bürgerkrieg ja schon lange vorbei ist. Auch vielleicht durch die Flüchtlinge, die zurückkommen?
Ja, also zunächst mal gibt es Binnenvertriebene. Es gibt also sehr viele Leute, die während des Bürgerkriegs im Land geflüchtet sind und bis heute sind nicht alle zurückgekehrt. Also ich erinnere mich an meinen letzten Besuch, wo ich dann Leute getroffen habe, die mehrere Kilometer von ihren Feldern entfernt wurden. Einfach weil sie bis jetzt nicht ins Dorf zurückgekehrt sind. Nicht weil sie Angst hätten, sondern weil ihnen selbst ein bisschen Geld fehlt, um die Hütte wieder aufzubauen. Es gibt sehr viele Burundier, die ins Ausland geflüchtet sind, nach Tansania und in den Kongo, von denen viele zurückkommen und die Landfrage dadurch verschärfen, weil das Land, was die aufgegeben haben, ist mittlerweile längst wieder unterm Pflug bzw. unter der Hacke. Das sicherlich trägt alles dazu, an das traurige Erbe des Krieges zu erinnern.
Wie steht es denn aktuell um den Friedensprozess? Inwiefern könnten die Wahlen da vielleicht auch nochmal Einfluss drauf nehmen?
Also sagen wir so, der Friedensprozess nach dem Bürgerkrieg war erfolgreich. Also die Frontstellung verlaufen heute sicherlich nicht mehr entlang der alten Bürgerkriegsstellung. Vor allen Dingen muss man daran denken, Burundi ist im Grunde genommen der unbekannte Bruder Ruandas. Wir haben die gleiche ethnische Zusammensetzung zwischen Hutu und Tutsis. Das spielt heute keine Rolle mehr. Das war zu Beginn des Bürgerkriegs natürlich noch das Hauptthema. Das ist ganz gut gelöst worden. Das Problem ist eher, dass die regierende Partei ja die Macht eigentlich ganz nett findet und der Präsident nicht wirklich einsieht, warum er sie abgeben soll. Das Problem im Moment ganz konkret ist, dass eigentlich der Präsident bereits zwei Amtsperioden gehabt hat und eigentlich laut der Verfassung ihm keine dritte mehr zugestanden hätte. Bis heute hat sich der Präsident nicht erklärt, ob er für eine dritte Amtsperiode antritt. Ich habe gestern noch mit unseren Kollegen in Burundi gesprochen. Und das ist in der Tat das heiße Thema. Denn wenn er nochmal antritt, wird auch ganz klar sein, dass mit auf Biegen und Brechen versucht wird, die Wahlen zu gewinnen. Unter Umständen auch nicht mit ganz fairen Mitteln. Auf der anderen Seite, wenn er dann wirklich die Größe hat, zu sagen, zwei Amtszeiten sind genug, denke ich, ist das auch ein ganz gutes Zeichen, dass man bereit ist, zur Not auch eine Niederlage einzukalkulieren.
Das heißt, Sie rechnen schon auch damit, dass Korruption und Vetternwirtschaft bei den Wahlen eine Rolle spielen könnte oder eine große Rolle spielen könnte?
Nicht so sehr Korruption oder Vetternwirtschaft, das ist bei Wahlen nicht das Thema, sondern Betrug. Also Einschüchterung durch die Parteijugend und solche Geschichten. Es hat sich in den letzten Monaten deutlich beruhigt. Das war im letzten Jahr gab es eine Zeit, wo die Prognosen insgesamt sehr negativ waren. Ich erinnere mich an einen Artikel in der britischen Zeitschrift Economist, die also ganz klar gesagt haben, das gibt eine Katastrophe. Die Regierung schickt ihre paramilitärischen Jugendbanden los. Das ist so nicht wahr geworden. Also meine Kollegen in Burundi sagen, dass es im Moment eigentlich relativ ruhig ist. Die waren im letzten Jahr doch deutlich nervöser. Man kann es wirklich nicht sagen. Es hängt wirklich sehr davon ab, tritt der Präsident nochmal an, tritt er nicht nochmal an. Signalisiert die Partei, dass sie bereit ist, sich an die Spielregeln zu halten, tut es nicht. Also es wird spannend.
Im ärmsten Land der Welt, in Burundi, wird im Juni gewählt. Von fairen Wahlen kann man auf jeden Fall nicht hundertprozentig ausgehen. Und darüber gesprochen habe ich mit Volker Greulich von Kolping International. Es ist ein trauriger Rekord. Burundi ist das ärmste Land der Welt. Aber seit dem Ende des Bürgerkriegs 2006 geht es ganz langsam bergauf. Davon ist der Erzbischof Simon Tambana aus der Erzdiözese Gitega in Burundi überzeugt. Gegenüber Domradio schwärmte er von der Schönheit des Landes.
Burundi ist ein grünes Land. Wenn wir dann alle Mittel dazu hätten, könnten wir tatsächlich unser Land ganz gut ernähren. Die Klimaänderungen haben auch ja so dazu beigetragen, obwohl wir sehr lange den Sozialfrieden nicht gehabt haben, genau wegen Auseinandersetzungen, die unter den ethnischen Gruppen geherrscht haben. Aber jetzt muss ich ja sagen, dass wir doch den Weg mal gehen können. Wir können uns einfach auf dem Weg der Entwicklung, auf dem Weg der Besserung unserer Lebensbedingungen uns begeben.
Für den Friedensprozess in Burundi war Erzbischof Simon Tambana sehr wichtig. Für ihn zählte es zu seinen Hauptaufgaben nach dem Bürgerkrieg, die Menschen erstmal zu beruhigen.
Sie hatten noch Angst. Sie mussten sofort den Weg der Versöhnung ganz schnell beginnen. Ja, wenn eine Person nicht ruhig lebt, wenn eine Person noch ja so in Angst immer hin und her umgeht, dann kann diese Person noch nicht arbeiten. Und dann haben wir diesen Weg der Versöhnung begonnen in der Kirche. Politisch hat man das noch nicht begonnen, weil man noch ja zögert, wann können wir das tun? Wird es ja durch ein internationales Gericht sein? All das ja bleibt noch in der Diskussion unter den Parteien.
Aber in der Kirche wurde schon gehandelt. Es gab eine Diözesansynode und die hat für ein neues Klima gesorgt, so der Erzbischof weiter. Man könne deutlich sehen, dass die Anstrengungen auch Früchte tragen.
Die Leute leben miteinander. Die Leute haben auch ja Mut, miteinander so zu versöhnen, wenn man auch tatsächlich etwas Schlimmes getan hat. Es sind Fälle, wo wir sehen, dass ja ein Täter einfach ja zu seinem Opfer geht und dann sagt, ja, ich bin es, der das Mitglied ja deiner Familie umgebracht hat und ich möchte gerne mit dir mich versöhnen.
In Burundi ist auch das Kolpingwerk aktiv. Der Erzbischof freut sich darüber, dass die Menschen dort in Kolping-Familien eintreten.
Sie bekommen ein neues Bewusstsein, Familien zu sein, bevor man auch Entwicklungsprojekte unternehmen kann, ist zuerst ja diese Charakteristik ja der Familie doch zu sehen. Und da muss ich ja sagen, dass wir auf der guten Bahn sind, wenn die Familie gerettet wird, wenn die Familie wieder gebaut wird, dann können wir auch hoffen, dass diese Menschen morgen oder übermorgen gute Projekte der Entwicklung doch unternehmen können.
Erzbischof Simon Tambana aus der Erzdiözese Gitega blickt positiv in die Zukunft. Er sei da ganz optimistisch.
Ja, erstens hatten wir noch nie unsere Bodenschätze bearbeitet. Und jetzt sind es ja so Öl, Nickel, Gold. Diese sind ja so Bereiche, die tatsächlich also Burundi erneuern können. Deshalb ist da eine sehr große Herausforderung, die wir unternehmen müssen und dann überlegen müssen, damit wir in 10, 20 Jahren ein besseres Burundi haben, das eigentlich seine Leute ernähren kann.
Es gibt viel zu tun in Burundi, aber es gibt auch ein großes Hoffnungspotenzial in dem Land, so der Erzbischof von Gitega, Simon Tambana. Gleich wenden wir unseren Blick hier in Domradio weltweit vom Osten in den Westen Afrikas nach Nigeria, ein Land, das zurzeit leider wieder häufig mit Terrormeldungen in den Nachrichten ist. Die Gewalt in Nigeria nimmt kein Ende. Die Meldungen von Terroranschlägen mit zahlreichen Toten reißen einfach nicht ab. Die Opferzahl allein in diesem noch so jungen Jahr geht in die Tausende. Der westafrikanische Staat ist das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas. Aufgrund seiner hohen Erdölvorkommen könnte das Land eigentlich richtig reich sein. Aber der Reichtum kommt bei der Bevölkerung nicht an. Durch die im Land herrschende Korruption. Über die politische, wirtschaftliche und ethische Lage im Land spreche ich jetzt mit Volker Greulich, Afrika-Referent bei Kolping International. Mit mehr als 170 Millionen Menschen ist Nigeria das einwohnerstärkste Land Afrikas. Es versucht sich nach Jahren der Militärdiktatur an seiner Demokratisierung und wirtschaftlichen Entwicklung. Wie gelingt ihm das?
Ja, nicht wirklich gut. Also gut, die Militärdiktatur ist natürlich bereits seit Ende der 90er Jahre Geschichte, aber mit der formalen Demokratie, ja, hat nicht wirklich eine wahre Demokratie in dem Sinne Einzug gehalten, dass die Bürger entscheiden würden, weil die politischen Eliten schon versuchen, Wahlprozesse auch in ihre Richtung zu entscheiden. Auch Entwicklung Nigeria ist eines der wenigen Länder, die sich jetzt nach 17 Jahren bei Coldplay immer noch bei Besuch so anfühlen wie vor 17 Jahren. In fast jedem anderen Land, was ich besuche, kann man deutliche Entwicklungen sehen. In Nigeria hat man das Gefühl, dass die Schlachtlöcher immer noch an der gleichen Stelle sind. Die Stromabschaltung, Stromausfälle werden eher schlimmer als besser. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass das was vorangeht. Regierungen versprechen seit 1998 regelmäßig, dass sie zum Beispiel für eine regelmäßige Energieversorgung sorgen würden. Also in dem energiereichsten Land Afrikas ist es überhaupt nicht selbstverständlich, das Licht anzumachen, dass es noch Strom geht. Eher, also es ist viel wahrscheinlicher, dass der Strom ausfällt. Keine Regierung hat es wirklich geschafft, diesen völlig ineffizienten und völlig korrupten Stromversorger auf Vordermann zu bringen. Das ist also nur ein Beispiel. Und das ist auch deshalb eigentlich tragisch, weil die Nigerianer selber ausgesprochen clevere, ausgesprochen einfallsreiche, unheimlich energetische, unheimlich arbeitsreiche und auch, was das Wort ist, aufregende Menschen sind. Das liegt nicht an Talent, sondern das liegt an einem System, was einfach nicht funktioniert.
Die Terrormeldungen aus Nigeria, die reißen nicht ab, das hatte ich schon erwähnt. Terroristen der Boko Haram-Gruppe haben vor etwa 10 Tagen zum Beispiel ein Massaker verübt mit fast 2000 Opfern. Worum geht es genau bei diesen blutigen Anschlägen?
Also zunächst mal geht es vordergründig auch um den Islam. Im Hintergrund stecken aber viele andere Probleme. Also offiziell sagt eben Boko Haram, dass es gegen die christliche Vorherrschaft kämpft. De facto aber kämpfen die vor allen Dingen im muslimischen Norden und in der gemischt christlich und muslimisch besetzten Mitte. Und häufig ist es schlicht und ergreifend Kriminalität. Also häufig geht es einfach darum, um Entführungen, Diebstähle, Vergewaltigungen, Entführungen, die nur vordergründig religiös begründet werden. In der BBC war ein Beitrag, wo gesagt wurde, dass also selbst die dschihadistischen Bewegungen in den Nachbarländern von Boko Haram keine sehr große Meinung haben, weil die für ziemlich kriminelle Gestalten gehalten werden, also im Sinne von gewöhnlich kriminell. Dazu spielt in Nigeria aber sicher Armut auch eine große Rolle. Armut ist gerade für junge Männer in Nigeria noch ein viel größeres Problem und schwerer zu ertragen als in anderen Ländern, weil sie den Reichtum vor Augen haben. Es gibt in Nigeria wahnsinnig reiche Leute. Es gibt Milliardäre, es gibt Leute, die tolle Villen haben, dicke Autos fahren, zum Shoppen nach London fliegen. Das sind die Ölmillionen absahen. Und dann ist es natürlich für die vielen Jugendlichen, nicht nur im muslimischen Norden, auch im Süden, ist es einfach unerträglich zu sehen, dass so viel Geld da ist und sie nichts haben. Und viele, gerade junge Männer, greifen dann zu Gewalt. Wir reden hier nur über Boko Haram. Boko Haram ist ein großes Problem im Norden und wie gesagt im Zentrum des Landes, weniger im Süden, aber im Süden haben sie normale Kriminalität. Es gab gerade vor 2-3 Jahren gab es eine ziemlich starke Entführungswelle, wo wirklich auf den Hauptstraßen Leute aus den Autos geholt wurden, in Dschungelcamps verschleppt und dann gegen Lösegeld freigelassen wurden. Im Niger-Delta haben sie die Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung, die glaubt, dass sie vom Ölreichtum nicht genug abkriegt. Also sie haben sehr, sehr viele lokale Konflikte in Nigeria. Boko Haram ist einfach der, über den hier am meisten berichtet wird.
Und inwiefern können die Wahlen nun Einfluss auf die aktuelle Lage nehmen?
Das ist eine große Frage, unter Umständen eher negativ als positiv. Es wird bei den Wahlen sicherlich auch über den Gegensatz zwischen muslimischem Norden und christlichem Süden gehen. Es wird mit Sicherheit Goodluck Jonathan, der amtierende Präsident, wieder antreten. Der ist Christ. Es wird einen Kandidaten aus dem Norden geben. Und wenn der Präsident gewinnt, meistens gewinnt der Amtsinhaber, weil der über die Mittel verfügt, die Wahlen auch entsprechend zu beeinflussen, dann wird im Norden natürlich die Enttäuschung umso größer sein. Und das wird sicherlich auch Boko Haram unter Umständen neue Anhänger zu treiben. Man hat bis jetzt vor jeder Wahl immer die Hoffnung gehabt, dass sich zum Positiven was ändert. Bis jetzt ist es nicht wirklich eingetreten. Von daher ist Nigeria sicherlich von den Ländern, die wir heute hier diskutieren, das Problematischste.
Sagt Volker Greulich von Kolping International über die Situation in Nigeria. Ein Land, das immer wieder in den Nachrichten auftaucht durch islamistische Terroranschläge der Gruppe Boko Haram, unter anderem der Gruppe Boko Haram. Was genau dahinter steckt, hinter Boko Haram, das erfahren Sie gleich hier in Domradio weltweit. Und auf die Wahlen, da blicken wir später natürlich auch noch. Es ist eine Zerreißprobe für Afrikas bevölkerungsreichsten Staat. Im Februar wählt Nigeria eine neue Regierung und die Terrorgruppe Boko Haram überzieht den Nordosten des Landes im Vorfeld der Wahlen mit beispielloser Gewalt. Doch wer ist das eigentlich? Was wollen die Terroristen von Boko Haram? Bernd Hagenkort von Radio Vatikan berichtet.
Boko Haram, was übersetzt so viel heißt wie westliche Erziehung ist Sünde, kämpft seit 2009 im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias für einen islamischen Staat. Dabei waren die Zielscheiben der Terrorsekte bisher vornehmlich christliche und staatliche Einrichtungen. Die letzten Attacken von Boko Haram sprechen aber eine neue Sprache. Das deutet Ignatius Kaigama, der Erzbischof der Stadt Jos im nigerianischen Bundesstaat Plateau, an. Die Angriffe der islamischen Terrorsekte würden immer zielloser, berichtet der Geistliche. Am Anfang haben wir gedacht, dass Boko Haram Christen hasst und gegen die Kirche kämpft. Ja, sie haben schreckliche Zerstörung unter Christen und innerhalb der Kirche angerichtet. Doch nun ist die Zerstörung ziellos. Sie töten junge Leute, Frauen, Kinder, jeden hier. Es ist ein Horror. In der Passionszeit beten wir für einen Wandel der Herzen und das Bewusstsein um die Heiligkeit des menschlichen Lebens. Kaigama spricht von anhaltenden mörderischen Attacken auf unschuldige Bürger. Nigerias Regierung scheint dagegen machtlos zu sein. Dabei hat sie in der letzten Zeit massiv in den Kampf gegen Boko Haram investiert. Kaigama: Die Anschläge gingen trotz der angeblichen Versuche der Regierung, sie zu beenden, weiter. Die Destruktivität und Ausgefeiltheit der Anschläge nimmt im Verhältnis zu. Ich spreche hier von der Art und Weise der Angriffe. Wir sind bestürzt, dass weiter Unschuldige sterben, dass Boko Haram Menschen wie Tiere umbringt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Man wird sagen, es geht um Religion. Aber welche zivilisierte Religion bringt Menschen ziellos um? Nigerias Al-Qaida, so wird die Terrorsekte auch bisweilen genannt. In Nigeria speist sich Boko Harams Untergrundarmee nicht nur aus einheimischen Kämpfern, sondern zunehmend auch ausländischen Kräften, die von Al-Qaida im Maghreb trainiert und ausgebildet wurden. Al-Qaida ist laut verschiedenen Beobachtern in Afrika inzwischen zum mobilen Kampfinstrument geworden, das Drahtzieher im Hintergrund einsetzen, um einzelne Staaten durch Terror zu destabilisieren. Die Interessenslage ist dabei unübersichtlich. Steckt hinter Boko Harams Blutspur dort ein politischer Plan? Kaigama schließt das nicht aus. Ich stelle immer wieder die Frage, warum unsere Sicherheitskräfte, in die die Regierung so viel investiert hat, keine Ergebnisse bringen. Will heißen, die zerstörerischen Taten Boko Harams verhindern. Das bedeutet, dass Boko Haram irgendeine Form der Rückendeckung haben muss, entweder international oder anders. Diesen Zusammenhang aufzudecken, wäre nach Ansicht des Erzbischofs von Jos eine wirkliche Hilfe der internationalen Gemeinschaft für Nigeria. Angesichts der nicht abreißenden Gewalt blickt der Westen bisher ja eher mit Hilflosigkeit auf das konfliktgeschüttelte Land. Die Hilfe, die von der internationalen Gemeinschaft kommen kann, ist, die Spuren von Boko Haram zu verfolgen. Wer sind die Sponsoren? Woher kommen die ausgetügelten Waffen? Und handelt es sich wirklich um Boko Haram? Oder sind es Leute, die einen politischen Plan verfolgen, die in Nigeria einfallen und Chaos schaffen wollen? Wir und die internationale Gemeinschaft sollten da die Augen offen halten und aufdecken, wie sie kommunizieren, Waffen ins Land bringen, ihre Rekruten trainieren. Irgendjemand muss doch dafür verantwortlich sein und die internationale Gemeinschaft kann uns helfen, das aufzudecken. Die Kirche im Land habe das Menschenmögliche getan, um der kruden Gewalt einen Riegel vorzuschieben, so Kaigama. Sie ist vor allem im nationalen Dialog engagiert. Die Bischöfe seien inzwischen aber ein wenig enttäuscht und müde, dass es im Kampf gegen Boko Haram nicht vorangehe und auch, dass die Grabenkämpfe um ethnische und religiöse Zugehörigkeit in Nigeria nicht abreißen, ergänzt der Geistliche. Im Norden kommt es, unabhängig von Boko Haram, immer wieder zum Gerangel zwischen ethnischen Gruppen um Land und Ressourcen.
Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne neue Horrormeldungen aus Nigeria. Boko Haram will im Norden des Landes und in den angrenzenden Gebieten Kameruns und des Tschad einen Gottesstaat errichten. Bei Terroranschlägen der Gruppe sind im ölreichen Nigeria seit 2009 tausende Menschen getötet worden. Im Februar werden in Nigeria Präsident und Parlament neu gewählt. Das Ergebnis wird darüber entscheiden, ob Nigeria geeint und einigermaßen friedlich bleibt oder ob die erstarkende islamistische Untergrundarmee Boko Haram zusammen mit einem voraussichtlich harten Wahlkampf Afrikas bevölkerungsreichsten Staat in die tiefste Krise seit der Jahrtausendwende treibt. Volker Greulich, Afrika-Referent von Kolping International. Herr Greulich, zunächst einmal, wie muss man sich hier überhaupt vorstellen, wie in Nigeria Politik gemacht wird?
Also zunächst mal, formal ist Nigeria ein Bundesstaat. Nigeria hat eine Bundesregierung mit Sitz in Abuja, besteht aber dann auch aus Einzelstaaten. Die sind relativ klein, viel kleiner als was wir hier so an Staaten gewöhnt sind. Und diese Staaten erhalten einen festen Anteil von den Öleinnahmen für ihre Ausgaben. Klingt soweit ganz gut. Das Problem ist einfach, dass demokratische Kontrolle nicht wirklich funktioniert. Das heißt, im Grunde genommen sind es die Eliten, die die Funde verteilen und nicht die Wähler, die bestimmen, wer dran setzt. Und deshalb ist also gerade, was ein sehr populäres Amt ist in Nigeria, ist Gouverneur eines Bundesstaates, weil der eben feste Zuteilungen von der Bundesregierung in Abuja kriegt. Dann natürlich die Möglichkeit hat, sich selber und seine Klientel, seine Familie, seine Verwandten, seine Förderer daran zu bedienen. Also der Staat wird in Nigeria sehr stark als Einnahmequelle gesehen und von den Politikern und nicht als eine Größe, der man dient.
Man hört schon raus, man braucht dann auch gar nicht zu erwarten, dass die nächsten Wahlen frei von Manipulation, von gewaltsamen Ausschreitungen wahrscheinlich auch nicht sein werden, oder?
Ja, wobei der Unterschied zu anderen Staaten, wo man dann eher die Vorstellung hat, da ist eine Regierung, die die arme Opposition knechtet, ist es eben so, dass auch die Missstände eher dezentralisiert sind. Also dass es durchaus aus unterschiedlichen Richtungen kommen kann. Es geht nicht so sehr eine Partei gegen die andere, es geht eher Amtsinhaber gegen die, die gerne das Amt hätten. Was übrigens immer eine ganz gute Übung in Realsatire ist, ist vor den Wahlen durchs Land zu fahren, sich Wahlplakate angucken. Die sind sehr bunt, sehr fantasievoll gemacht und tolle Versprechungen mit schönen Fotos. Ja, die Realität, man brauchte nur den Blick von den Plakaten auf den Straßenrand zu wenden, ist eine andere.
Nigeria ist der Gigant Afrikas, 170 Millionen Einwohner, Vielvölkerstadt und reich an Erdöl. Was in Nigeria geschieht, hat ja oft auch eine Signalwirkung, wahrscheinlich an den gesamten Kontinent. Diese Wahl auch?
Nein, nicht wirklich. Also Nigeria ist auf der anderen Seite auch anders als die anderen afrikanischen Länder. Also wer mal von Nigeria in die Nachbarstaaten Benin oder Kamerun fährt, merkt das sofort. Und ob die Nigerianer fühlen sich als was Besonderes, aber auch die anderen Afrikaner sind sich dessen durchaus bewusst. Die Auswirkungen sind eher, dass natürlich Probleme zum Teil auch exportiert werden. Also Boko Haram macht nicht an den Grenzen zum Niger im Norden oder zu Kamerun im Osten halt. Man darf auch nicht unterschätzen, dass die nigerianische Armee eigentlich auch als Stabilisator in Westafrika, als Friedensmacht zum Beispiel in Sierra Leone, in Liberia damals, eine Rolle spielt. Und das ist natürlich mit der Schwächung des Staates, fallen auch solche stabilisierenden Elemente ab. Insofern hat natürlich Probleme in Nigeria haben Auswirkungen auf den Rest des Kontinents, aber nicht in dem Sinne, dass politische Entwicklung in dem einen Land jetzt politische Entwicklung in anderen Ländern beeinflussen würden. Dafür sind die Voraussetzungen einfach viel zu unterschiedlich.
Inwiefern wird denn der Kampf gegen Boko Haram die Wahlen beeinflussen?
Nein, ich glaube, der wird den nicht beeinflussen, weil ich glaube, da gibt es, wie gesagt, festgefügte Loyalitäten. Die Leute im Süden werden für Goodluck Jonathan stimmen. Die Leute im Norden sicherlich zum großen Teil für den muslimischen Präsidenten. Also ich glaube nicht, dass Boko Haram die Wahlentscheidung beeinflussen wird, weil Muslime werden im muslimischen Kandidaten wählen, Christen und christlichen Kandidaten überwiegend. Von daher wird eher das Umfeld schwieriger. Vor allen Dingen ist es natürlich eine heiße Frage, ob vor allen Dingen in den am stärksten betroffenen Bundesstaaten im Nordosten überhaupt eine Durchführung von Wahlen möglich ist. Also da wird es sicherlich Orte geben, in denen das nicht geht.
Was glauben Sie, wie geht es jetzt weiter? Wie werden die Wahlen denn ablaufen?
Im Zweifelsfall gewinnt der Amtsinhaber. Also weil die das meistens tun, weil die schlicht und ergreifend die besten Möglichkeiten haben, die Wahlen in ihrem Interesse zu beeinflussen.
Was glauben Sie denn, wird der Wahlausgang, den Sie jetzt auch prognostizieren, für die Christen im Land bedeuten?
Ja. Das kommt darauf an, wo die Christen wohnen. Also die Christen, die im Süden wohnen, sind durch muslimischen Extremismus nicht betroffen. Boko Haram operiert nicht im Süden. Zum einen ist das nicht wirklich ihr Anspruch. Zum anderen muss man auch wissen, dass Nigerianer relativ robust reagieren. Das heißt, wenn Boko Haram-Terroristen im Süden erwischt würden, die würden es nicht zur Polizeistation schaffen, die würden umgebracht. Und die haben auch keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Also die muslimischen Extremisten operieren nicht im Süden. Das Problem besteht für christliche Minderheiten, die es natürlich auch gibt im Norden und vor allen Dingen im Mittelbelt. Das sind die Bundesstaaten, die zwischen dem muslimischen Norden und dem christlichen Süden liegen, wo die Bevölkerung sehr gemischt wird. Wir haben Kolping-Mitglieder zum Beispiel im Bundesstaat Kaduna, im Süden des Bundesstaates, in der Diözese Kafanchan. Da sind auch schon unseren Kolping-Brüdern die Hütten über den Kopf angezündet worden. Vor allen Dingen eben in Gegenden mit gemischter Bevölkerung oder mit christlichen Minderheiten gibt es auch jetzt schon Übergriffe gegen Christen. Und das wird, egal wie die Wahlen ausgehen, sicherlich auch in Zukunft so sein.
Am 14. Februar wird in Nigeria gewählt und das Ergebnis wird darüber entscheiden, ob sich das Land weiter spaltet oder nicht. Und darüber gesprochen habe ich mit Volker Greulich, Afrika-Referent bei Kolping International. Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben auf Nigeria, Burundi und Tansania.
Dankeschön.
Sie hören Domradio weltweit und jetzt machen wir einen großen Sprung und wechseln den Kontinent von Afrika nach Südamerika, genauer nach Mexiko. Dort ist nämlich das Projekt des Monats zu finden, die Arbeit der Kolping-Jugend in Mexiko. Und hier wird den Jugendlichen vermittelt, wie wichtig es ist, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Was das genau heißt, darüber spreche ich jetzt mit der Lateinamerika-Referentin Simone Lehmann von Kolping International. Hallo Frau Lehmann.
Guten Tag.
Frau Lehmann, mit welchen Aktionen soll den Jugendlichen denn das Gefühl von Verantwortung genau vermittelt werden?
Erstmal zum Kontext generell. In Mexiko werden halt die Jugendlichen sehr viel stigmatisiert, auch von der Politik her. Ganz aktuell ist ja auch das Beispiel der 43 verschwundenen Studenten, wo ja auch teilweise der Staat mit involviert ist. Und Phänomen ist, dass die Jugendlichen vom Staat, von ihren Eltern, von der Gesellschaft an sich, aber eben auch sich selber nicht zutrauen, irgendwas in ihrem Land bewegen zu können. Es gibt sehr viele Jugendliche, die weder studieren noch arbeiten, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben, um studieren zu können und die aber auch keinen Arbeitsplatz finden und so das Gefühl haben, wertlos zu sein, keinen Beitrag zu der Gesellschaft leisten zu können. Und Kolping Mexiko steigt eben da dann ein, genau, arbeitet mit den Jugendlichen eben aus den bedürftigen Bevölkerungskreisen, aber auch teilweise mit Jugendlichen, die eine akademische Ausbildung haben oder anstreben, um denen zu zeigen, ihr könnt sehr wohl etwas bewegen. Vielleicht nicht in dem großen Maße, aber wenn ihr euch alle zusammentut und im Kleinen, im Lokalen anfangt, etwas zu verändern, werdet ihr positiv wahrgenommen und das bringt natürlich auch eine Steigerung des Selbstbewusstseins. Konkret gibt es dann zum Beispiel neben, sage ich jetzt mal, Wiederaufforstungsaktionen, wo wirklich auch die Jugendlichen dahin gehen, das Material mit organisieren, die Munizipien oder die Gemeinden selber anschreiben und gemeinsam mit Kolping Mexiko dann Wiederaufforstungsinitiativen starten, wo sie als Jugendlichen in erster Reihe stehen, aber eben auch andere Leute motivieren, sich daran zu beteiligen. Und man hat natürlich dann bei so einem Wiederaufforstungsprojekt ganz konkret etwas Greifbares, auch Erkennbares, wirklich Sehbares, dass eben ein Hang wieder aufgeforstet worden ist. Ein anderes Beispiel, jetzt auch ganz aktuell, ist die Sternsinger-Aktion, wo die Jugendlichen selber hauptsächlich in Veracruz in dem Bereich Mexikos, im Departamento de Veracruz, aber auch in Mexiko-Stadt über das ganze Jahr verteilt diese Sternsinger-Aktion organisieren. Sie selber machen Spendenaufrufe für Altkleider, für Spielzeug, sowohl neues als auch gebrauchtes Spielzeug, für Süßigkeiten, um in sehr entlegenen Bergdörfern einen Tag zu eben dem heiligen drei Königen Kindern eine besondere Freude zu machen.
Und es werden auch Tetra-Pack-Verpackungen gesammelt?
Ja, das ist eine relativ neue Initiative, angestoßen von Kolping Mexiko, einem der Umweltwissenschaftler, der dort tätig ist. Und zwar hat sich herausgestellt, dass dieses Tetra-Pack-Material in der Tat ein sehr gutes Isoliermaterial darstellt. Und gerade in den Bergen, in den armen Bergen in Veracruz, aber auch in anderen Regionen Mexikos, sind die Häuser teilweise wirklich noch Holzhäuser ohne jegliche Art der Isolierung und die Temperaturen fallen da halt auch schon auf 10, 12 Grad des Nachts, was sehr frisch ist. Und da kam die Initiative auf, das gleichzeitig quasi mit einer Sensibilisierung für Umweltbelange zu kombinieren, zu sagen, Tetra-Pack-Packungen, die alten werden als Müll gesehen. Man sieht leider auch in Mexiko sehr viele illegale Müllhalden, wo diese schlecht verrottenden Materialien liegen. Und da war eben die Initiative, dass man zum Beispiel in Mexiko-Stadt, wo natürlich die Tetra-Pack-Verpackungen deutlich stärker in Gebrauch sind als jetzt in den ländlichen Regionen, hat man mit Zusammenarbeit mit Schulen, Gemeindezentren alte Tetra-Pack-Packungen gesammelt. Die Jugendlichen in Mexiko-Stadt, teilweise auch schon direkt in den Schulen, haben diese ausgewaschen, gesäubert und quasi aufgeschnitten, dass man platte Tetra-Pack-Packungen hatte. Und gemeinsam mit den Dorfbewohnern haben dann wieder Jugendliche aus anderen Regionen diese Tetrapack-Verpackungen innen an die Wände angebracht und die Häuser damit verkleidet und isoliert.
Die Arbeit der Kolping-Jugend in Mexiko ist das Projekt des Monats. Und darüber gesprochen habe ich mit Simone Lehmann, Referentin für Zentralamerika bei Kolping International. Vielen Dank dafür.